Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht uns heute Morgen in der Predigt um ein Wort aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 24. Es ist der 17. Vers, aber wegen des Zusammenhangs lese ich von Vers 15 an. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Der Prophet Bileam ist eine äußerst zwiespältige Gestalt. Wenn man zu seiner Beurteilung das Neue Testament heranzieht, dann finden wir keine einzige positive Bemerkung über ihn. Ihr könnt das zu Hause einmal nachlesen. Im Judasbrief haben wir da eine Stelle, im 2. Petrusbrief und auch in der Offenbarung des Johannes. Das Gegenteil ist der Fall. Er kommt überall schlecht weg. Und von daher ist es uns schon vorgegeben, wie wir sein Handeln, das uns in der Geschichte des Alten Testamentes berichtet wird, einzuordnen haben. Wenn ich von einer zwiespältigen Gestalt spreche, dann müsste allerdings doch auch noch etwas Positives an ihm zu finden sein. Und tatsächlich macht Bileam in seinem Dienst für Gott Aussagen, die uns einen tiefen Einblick in das Heilshandeln Gottes geben. Und dazu gehört auch dieses Wort aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 24, Vers 17. Dass er dennoch von den neutestamentlichen Schreibern, von dem Apostel Petrus und von Judas und von dem Apostel Johannes so negativ beurteilt wird, das hängt damit zusammen, dass er geradezu gezwungenermaßen das aussprach, was Gott ihm befahl. Also gegen seinen eigenen Willen, gegen seinen Wünschen sprach er Wahrheiten aus, die von Gott so gewollt waren. Aufgrund seiner Ehe und Habsucht hätte er es sich von Herzen gewünscht, er hätte dem moabitischen König Balak den Gefallen tun können, Israel zu verfluchen. Das war ja der Wunsch Balaks, des moabitischen Königs. Deshalb hatte er Bileam geholt und holen lassen, damit er das Volk Israel verfluchen sollte. Und das hätte Bileam auch gerne getan. Er wurde getrieben von Habsucht und von Ehrsucht. Doch stattdessen musste er dieses Volk, das Volk Israel, nach dem Willen Gottes segnen. Sein Herz, das Herz des Propheten Bileam, stand nicht richtig vor Gott, was sich besonders auch am Ende seiner Geschichte herauskristallisierte, als er nämlich Balak den Rat gab, die Israeliten sollten Götzenopfer essen und sollten Hurerei treiben, also Unzucht treiben mit den Moabitern. Die Gesinnung Bileams war nicht in Ordnung. Auf der einen Seite war Bileam ein Diener Gottes und auf der anderen Seite ein Mann, den Gott in der bösen Gesinnung seines Herzens dahingegeben hat. Wir werden an das erinnert, was Jesus in der Bergpredigt, aufgezeichnet im Matthäus-Evangelium, sagt, Matthäus Kapitel 7. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Solch ein Mann ist Biliam gewesen. Nach außen hin ein Knecht Gottes, den Gott auch in der einen oder anderen Weise gebrauchte, aber in seinem Innersten hatte er sich weit von Gott entfernt. Und wir wollen uns nun ein wenig mit der wunderbaren Weissagung, mit dieser Prophezeiung aus dem Munde Biliams befassen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Das ist also eine Prophezeiung, die sich auf eine spätere Zeit bezieht. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Diese Weissagung, diese Prophezeiung bezieht sich also auf eine spätere Zeit. Es gibt wohl kaum jemanden in der Gemeinde Jesu, der gründlich im Wort Gottes unterwiesen ist, der an dieser Stelle nicht aufhorcht und in dieser Weissagung einen klaren Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus sieht. Es ist eine der unzähligen Stellen im Alten Testament, die von Jesus reden. Was muss das für eine gewaltige Sache gewesen sein, nachdem der Apostel Paulus eine Begegnung mit dem erhöhten Herrn Jesus Christus gehabt hat vor den Toren von Damaskus? Was muss das für ihn für eine gewaltige Sache gewesen sein, wenn er nun im Alten Testament las und überall Spuren fand, die auf Jesus Christus hindeuteten, besonders auf sein Leiden und Sterben am Kreuz, auf seine Auferstehung. Es war ihm, um seine eigenen Worte aus 2. Korinther 3 zu gebrauchen, die Decke von den Augen genommen worden. Es war ihm zuvor ergangen wie allen anderen Pharisäern und Schriftgelehrten, zu denen Jesus sagte: Ihr lest in der Schrift, und die Schrift meinte das Alte Testament, etwas anderes hatte man ja nicht, ihr lest in der Schrift, und sie ist es, die von mir redet. Aber sie waren blind dafür, sie sahen es nicht. Und so auch der Apostel Paulus vor seiner Bekehrung. Die Decke hing ihnen vor den Augen, sodass sie in Christus nicht das helle Licht des Evangeliums erkannten. Der Satan hatte ihre Augen verblendet. Pastor Wilhelm Busch, der uns ja immer wieder begleitet, obwohl er gestorben ist, redet er heute noch, so möchte man sagen, mit dem Hebräerbrief, von dem man ja viel lernen kann, dessen Vater übrigens hier in Wuppertal Pastor gewesen ist, für einige Jahre. Pastor Busch erzählt in seinem Buch Spuren zum Kreuz, Christus im Alten Testament, wie er einmal eine Predigt über die Geschichte hielt, wie Mose Wasser aus dem Felsen schlug. Wir kennen diese Geschichte. Er schreibt, da sagte ich schöne und herzbewegende Worte über die Tatsache, dass Gott die Seine nicht im Stich lässt. Er war davon überzeugt, dass er eine gute Predigt gehalten hatte. Und vielleicht hätten auch unter uns manche so gedacht. Doch da kam ein alter, gläubiger Mann auf ihn zu und meinte, in meiner Bibel steht, der geistliche Fels, der nachfolgte, war Christus. Davon habe ich heute Abend bei Ihnen nichts gehört. Nun, er hat seine Lehren daraus gezogen, der liebe Pastor Wilhelm Busch. Hier also, in unserem Wort, in diesem Predigttext, geht es um Christus. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Damit ist Christus gemeint. Hier spricht also Biliam eine Prophezeiung aus, eine Weissagung hin auf den kommenden Messias, auf den Herrn Jesus Christus, der dann später nun tatsächlich kam. Wir feiern ja jetzt das Weihnachtsfest als ein Kind in der Krippe, der dann am Kreuz für unsere Sünden starb, der leiblich auferstanden ist von den Toten, aufgefahren, gen Himmel, sitzen zur Rechten der Majestät unseres himmlischen Vaters und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Um den geht es hier schon im Alten Testament an dieser Stelle. eine der wunderbarsten Verheißungen oder Prophezeiungen des Alten Testamentes hin auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Prophet Jesaja schreibt, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Wie finster, wie dunkel es in dieser Welt ist, das ist uns allen klar. Da brauchen wir gar nicht so viel drüber zu reden, obwohl das auch immer wieder nötig ist, die Dinge in dieser Welt recht zu beurteilen, zu analysieren, sich darüber Gedanken zu machen, vom Wort Gottes her zu beurteilen. Es geschehen grauenhafte Dinge, im Großen wie im Kleinen. Und wir leben in einer von Lüge, von Habgier und Machtgier geprägten Welt. Man ist inzwischen so verunsichert, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was und wem man denn nun eigentlich glauben soll. Woran kann man sich denn noch orientieren? In dunklen Nächten orientierte man sich in früheren Zeiten an den Sternen. Besonders für die Seefahrt waren die Sterne von größter Bedeutung. Und der Heilige Geist, der hier durch Biliam redet, der Heilige Geist Gottes, greift dieses Bild auf und kündigt durch Biliam eine Zeit an, in der ein Stern aufgehen wird, in und aus Israel, für die gesamte Völkerwelt. Petrus bezeichnet diesen Stern als den Morgenstern. Und Jesus sagt von sich in der Offenbarung des Johannes, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Wunderbares Wort aus dem letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes. Als Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt kam, da tappten viele Menschen hinsichtlich ihres Verhältnisses zu Gott im Dunkeln. Es war ja nun das auserwählte Volk Gottes, das Volk Israel, und trotzdem gab es in diesem Volk viele, die dieses persönliche Verhältnis zu Gott einfach nicht hatten und die ein verkehrtes Verständnis hatten von dem Gott Israels, die ihn im Grunde genommen gar nicht recht kannten. Die einen lebten ein ausschweifendes, gottloses Leben, in der Regel auch außerhalb von Israel, aber dann auch manchmal bei einem großen Abfall innerhalb Israels. Und die anderen seufzten unter dem Druck des göttlichen Gesetzes und unter dem Druck menschlicher Satzung. Denken daran, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten den Leuten ja nicht nur das Gesetz Gottes brachten, sondern auch ihre eigenen Satzungen oder die Satzungen der Väter, die Traditionen. Und all das lastete auf vielen im Volke Israel schwer. Sie seufzten darunter. Sie wussten, wir sind Sünder vor Gott. Wir können Gott nicht zufriedenstellen. Wir schaffen es nicht, das Gesetz Gottes zu halten. Das sind die mühseligen und Beladenen, die der Herr Jesus Christus dann zu sich ruft. Das sind nicht in erster Linie Menschen, die an seelischen Leiden zerbrachen, sondern das waren Menschen, die unter dem Druck des göttlichen Gesetzes standen und die Last ihrer Sünde vor Gott spürten. Das waren solche mühseligen und Beladenen. Und es fehlte ihnen die rechte Orientierung. Sie wussten nicht, wie sie mit diesem lebendigen Gott in Ordnung kommen konnten. Doch nun war der gekommen, der von sich sagte, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Der Herr Jesus Christus, ein Stern wird aufgehen aus Jakob, aus dem Volk Israel. Er stammte ja aus dem Geschlecht Davids, unser Herr Jesus Christus. Aber er war eben auch gleichzeitig der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott zur gleichen Zeit. Beide Naturen vereinigte er in sich selbst. Er kam also in diese Welt als das Licht der Welt. Und aus dem Munde des Petrus hören wir dann das wunderbare Wort, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes. Wunderbare Offenbarung, die dem Petrus dazu teil wurde. Er hat vieles nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Aber das eine wusste er. Wir haben es hier mit dem lebendigen Gott zu tun, der seinen Messias in diese Welt gesandt hat, der heilige Israel. Und wohin sollen wir gehen? Und das fragen wir uns ja auch, ihr Lieben. Woran sollen wir uns denn orientieren? Am Zeitgeist? An der Bildzeitung? An den Medien? Woran sollen wir uns orientieren? Wohin sollen wir gehen? Ohne dich, Herr Jesus, ohne dein Wort, tappen wir im Dunkeln, wie die Blinden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wo können besonders die jungen Leute, die wir ja kaum noch erreichen, die jungen Leute, wo können sie Orientierung finden für ihr Leben, wenn nicht durch Christus und sein Wort? Und wir wollen das bedenken, welch eine große Verantwortung diejenigen tragen, die die Aufgabe haben, junge Menschen zu führen, zu leiten, ihnen Orientierung zu geben. Sind die Eltern in erster Linie, dann gibt es die Lehrer, die Pastoren, die Sozialarbeiter, sie alle tragen eine unwahrscheinlich große Verantwortung, die Jugend und die Kinder richtig zu lenken, richtig zu führen. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, so heißt es im Psalm 119, wenn er sich hält an dein Wort. Das Wort Gottes, Christus, das Evangelium, das ist der Leitstern, auch für unsere Jugend, auch für unsere Kinder. Luther beispielsweise, Martin Luther hatte ein großes Herz für die Jugend und für die Kinder. Für wie wichtig hielt er besonders den Dienst der Lehrer in den Schulen. Das war für ihn ganz, ganz wichtig. Nun, wir könnten jetzt ein berechtigtes Klagelied anstimmen auf die Verhältnisse in den heutigen Schulen. Wir dürfen es Gott klagen, auch im Blick auf das, was in unserer Gesellschaft insgesamt so abgeht, in unserer Zeit. Das können wir machen. Und wir dürfen es auch immer wieder ausbreiten vor Gott. Aber dann dürfen wir auch die Gelegenheiten, die wir haben, und mögen sie noch so gering sein, nutzen, um besonders den Kindern und den Jugendlichen das Evangelium von Jesus Christus nahezubringen, ihnen Wegweisung zu geben für ihr Leben und für die Ewigkeit, ihr Lieben. Es geht ja über dieses Leben hinaus, es geht ja um die Ewigkeit. Wir dürfen ihnen den groß machen, der selbst das Leben ist, unser Herr Jesus Christus. Wer ihn hat, der hat das Leben, der hat das ewige Leben. Das ist also das erste Bild, das hier gebraucht wird in dieser Weissagung, in dieser Prophezeiung. Es wird ein Stern aufgehen. Der Herr Jesus Christus ist dieser Stern, er ist das Licht der Welt und wer ihn hat, der wandelt nicht in der Finsternis, in der Sünde, sondern er wandelt im Licht Gottes, in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit Gott. Das wird hier zunächst einmal prophezeit im Blick auf das letzte im Blick auf das Kommen Jesu in diese Welt, im Blick auf die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und nun kommen wir zum zweiten Bild, das der Heilige Geist hier benutzt, um die Herrlichkeit Jesu bereits im Alten Testament offenbar zu machen. Der Geist Gottes spricht hier vom Zepter. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und das bedeutet ja nun, dass es um einen König geht und damit um die Herrschaft des Messias. Sieh, dein König kommt zu dir, so heißt es im Propheten Sacharja. Und welch eine gewaltige und ungemein tröstliche Wahrheit ist es doch, dass unser Herr Jesus einmal kommen wird, und jetzt denken wir an das Ende zunächst einmal, einmal kommen wird, wiederkommen wird, in Macht und Herrlichkeit als Herrscher, der seine Gemeinde verherrlichen wird, zum Ziel bringen wird, zum Ziel führen wird, zur ewigen Herrlichkeit, und der diese Welt richten wird. In diesem bekannten Lied, das wir angefangen haben zu singen, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, da heißt es in der letzten Strophe, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht. Zum Weltgericht. Er wird diese Welt einmal richten. Er kommt als der Richter wieder in Macht und Herrlichkeit. Und das wird hier deutlich im letzten Teil dieser Weissagung. Und er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Wir dürfen dabei nicht nur auf die damaligen gottlosen Stämme um Israel herum sehen, mit denen es Israel als Feinde zu tun hatte, sondern weit darüber hinaus auf alles gottlose Wesen die ganzen Jahrhunderte hindurch. Die ganzen Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hindurch. In anderen Übersetzungen heißt es, und verstören alle Kinder des Getümmels. Und verstören alle Kinder des Getümmels. Und wo Getümmel ist ein Wort, das uns im Deutschen ja auch gar nicht mehr so geläufig ist, das Wort Getümmel. Aber ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Wo Getümmel ist, da ist Friedelosigkeit. Da herrscht kein Friede, sondern da herrscht Streit und Zank und auch im Großen immer wieder Krieg. Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt die Bibel. Sie haben keinen Herzensfrieden und darum müssen die Völker Krieg gegeneinander führen. Worin suchen sie ihre Sicherheit? Ihre Sicherheit suchen sie in einer zunehmenden militärischen Aufrüstung. Darin suchen die Völker ihre Sicherheit. Das geschieht in unseren Tagen vermehrt. Eine enorme Aufrüstung militärischer Art. Und das gilt auch im Blick auf die innere Sicherheit unseres Volkes hier, des deutschen Volkes. Mit 1500 Polizisten rüstet sich Köln für die Silvesternacht. Wir werden als Polizei alles daran setzen, dass die Menschen friedlich und sicher feiern können. So heißt es. Und Köln wird zu den sichersten Orten der Republik gehören. Es geht um Sicherheit. Merken das. Die Polizei soll für diese Sicherheit sorgen. Der Angstraum wird durch eine Lichtshow in einen Lichtraum verwandelt werden. Aber auch sonst wird in unserer Gesellschaft immer mehr Polizeipräsenz und Überwachung angemahnt. Nur unter diesem Vorzeichen kann man die seltsame Äußerung eines Experten in Sachen Kriminalität in Deutschland noch ernst nehmen. Ich hörte, wie er in einer Sendung sagte, wir leben in immer sichereren Zeiten. Das muss man mal bedenken, diese Aussage eines Experten, eines Fachmannes. Wir leben in immer sichereren Zeiten, behauptet er. Wir können dazu nur sagen, der totale Überwachungsstaat lässt grüßen, der unter dem Antichristen zur höchsten Blüte kommen wird. Und dann kommt das Gericht Gottes. Gott selbst und kein anderer wird in Jesus Christus, seinem lieben Sohn, dem Getümmel, dem Krieg, dem Streit, der Friedelosigkeit auf dieser Erde ein Ende bereiten und diese Welt richten, um seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Nun, bevor das allerdings geschehen wird, musste dieser König, von dem hier die Rede ist, Zepter, König, Herrschaft, musste dieser König in Niedrigkeit in diese Welt kommen, um das Problem der Sünde zu lösen. Aus diesem Grunde musste Jesus zunächst leiden, um dann zu seiner Herrlichkeit einzugehen. Und das war das Problem der Jünger, dass sie die Schrift nicht recht verstanden. Und die Schrift des Alten Testamentes sprach nicht nur von der Herrschaft des Königs, sondern auch von seiner Niedrigkeit, von seinem Kommen in diese Welt in Armut, als ein verachteter Messias, als einem, vor dem man sein Angesicht verbarg, Jesaja Kapitel 53, den man gar nicht haben wollte. Das war das Problem der Jünger, dass sie das nicht so recht verstanden, als der Herr Jesus dann am Kreuz verstorben war. was nun aus der ganzen Geschichte werden sollte. Und der Herr Jesus als der Auferstandene musste ihnen die Augen dafür öffnen und ihnen deutlich machen, dass die ganze Schrift, das ganze Alte Testament nicht nur von der Herrlichkeit des Messias sprach, sondern von seinem Leiden davor. Dass der Messias durch das Leiden zur Herrlichkeit eingehen würde. Und aus demselben Grunde lehnte auch die jüdische Obrigkeit den Herrn Jesus als Messias ab. Es war kein Messias nach ihrem Geschmack. Für die Worte des Propheten Zacharia, dass der Messias in Armut kommen würde, waren sie blind. Und sie wollten auch gar nicht sehend werden. Menge hat hier diese Stelle im Propheten Zacharia übersetzt mit demütig. Er kommt in dieser Welt demütig. Statt arm, demütig. Also auf jeden Fall in Niedrigkeit. Und nicht wie die Könige und Herrscher in dieser Welt in großer Pracht und weltlicher Macht und Herrlichkeit. Als Pilatus auf das Kreuz schreiben ließ, Jesus von Nazareth, der König der Juden, da war das für die Juden ein ungeheures Ärgernis. Sie forderten von Pilatus, diese Worte zu verändern. Er sollte schreiben lassen, Jesus habe gesagt, er sei der König der Juden. Sie sagten also Nein zu ihrem König, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und bis heute sagen sie Nein zu ihm, bis die Decke einmal von ihren Augen genommen werden wird und sie den Herrn Jesus Christus als den Messias erkennen werden. Als den, in den sie gestochen haben, damals am Kreuz auf Golgatha. Wie Zacharia sagt. Die Gemeinde Jesu aber weiß um die Herrlichkeit dieses Königs in Niedrigkeit. Er musste zunächst einmal als das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha sein Blut für uns Sünder vergießen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er musste die Sünde der Welt tragen, um uns mit Gott durch sein Blut wieder in eins zu machen, bevor er dann zur Rechten Gottes erhöht wurde, um seine Gemeinde zu vollenden und einmal die Welt zu richten. Da haben wir also den König, der hier geweissagt wird, als einen König, den man rein äußerlich nicht als König erkennen konnte. Da mussten einem die Herzensaugen geöffnet sein, wie dem Schächer, dem Verbrecher am Kreuz, der zu Jesus sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er erkannte ihn als König, den Gekreuzigten dort. Alle anderen verspotteten ihn. Ist doch kein König, ist doch nicht der König Israels. Wenn der König Israels kommt, kommt er in Macht und Herrlichkeit. Sie erkannten ihn nicht. Sie waren blind dafür. Aber dieser Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt worden war, erkannte Jesus als König. Die Königsherrschaft Jesu bezieht sich jedoch nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf die Gegenwart. Wir alle kennen das äußerst inhaltsreiche Lied, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Da denken wir an die Zukunft. Und wenn ich dieses Lied singe, dann denke ich immer wieder, alles ist ihm untertänig. Es ist unserem Herrn Jesus Christus. In diesem Augenblick, da wir hier versammelt sind und Gottes Wort hören, ist dem Herrn Jesus Christus, der im Himmel sitzt, auf dem Thron zur Rechten des Vaters, alles in dieser Welt untertänig. Auch wenn man es nicht sieht. Auch wenn der Satan sein gottloses und böses Werk noch in dieser Welt treiben darf, nach dem Willen Gottes, nach dem souveränen Willen Gottes. Zur Zeit beschäftigen wir uns in unserer Bibelstunde mit der Offenbarung des Johannes. Und das ist ein wunderbares Trostbuch. Zu allen Zeiten gewesen für die Gemeinde Jesu in der Bedrängnis. Wenn alles so ganz anders aussieht, als hielte Gott die Fäden in seiner Hand, die Fäden des Weltgeschehens, war das für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, bis in unsere Zeit hinein, ein wunderbarer Trost zu wissen, Gott ist es, der regiert in dieser Welt, in dieser gottlosen Welt. Gott allein regiert darin. Es ist viel von den bösen Mächten in dieser Welt die Rede in diesem Buch. Doch das Entscheidende ist doch, dass unser Herr Jesus den Lauf dieser Welt in seiner mächtigen Hand hält. Das Volk Gottes ist nicht der Willkür antichristlicher Mächte ausgeliefert, sondern ist geborgen in der Hand dessen, der allein regiert, in der Hand des allmächtigen Gottes. Wir können mit Jesaja sprechen: Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Was will denn der Prophet damit sagen, der Prophet Jesaja? Nun, im Augenblick in unserem Lande herrschen andere über uns, will er sagen. Aber letztlich regiert immer noch der lebendige Gott. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser lebendige Gott regiert. Und auf ihn und auf ihn allein setzen wir unser Vertrauen. Auch wenn es in dieser Welt ganz anders aussieht. Jesus regiert in dieser Welt als verachteter, verborgener König. Wir haben im Alten Testament ein wunderbares Beispiel, ein Abbild dafür, in der Person des David. In der Zeit, als er vor Saul floh, auf der Flucht war, sammelte eine kleine Schar von Menschen um sich herum. Leute, die in Not und in Schulden waren, die hielten sich zu David und anerkannten ihn als den König. Und das war David auch. Obwohl rein äußerlich Saul noch regierte, war David doch der rechtmäßige König, denn Gott hatte ihn schon zum König gesalbt. Und das wussten diese Leute, darum hielten sie sich zu David. Aber es war eine verborgene Geschichte. David war ein verborgener König. Er saß noch nicht auf dem Thron in Jerusalem. Verfolgt, verachtet. Und das ist ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus in unserer Zeit. Er sitzt auf dem Thron in Macht und Herrlichkeit. Und doch ist seine Herrschaft verborgen vor unseren Augen. Was wir sehen um uns herum in dieser Welt, ist nicht das Regiment Gottes, sondern das Regiment des Satans und des Menschen mit seinem bösen, gefallenen Herzen. Wir sehen es nicht, ja? Was wir vor Augen haben, ist das Gegenteil von dem, was unserer Meinung nach die Herrschaft Gottes ausmachen sollte. Und doch regiert unser Herr Jesus in seiner Souveränität dieser Welt. Auch dein ganz persönliches Leben. Dass du heute hier bist, in dieser Versammlung, das ist darauf zurückzuführen, dass Gott es wollte. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Unser kleines Leben wird von Gott in seiner Hand gehalten, der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Er führt und lenkt und leitet uns nach seinem Rat und Willen. Das ist wunderbar zu wissen, ein großer Trost für uns. Verborgen und doch die Herzen hier, der Glaube unseres Herzens sieht diese Herrlichkeit unseres verborgenen Königs. Er sieht das Regiment Gottes. Jesus hat also jetzt schon die Herrschaft in dieser Welt und übt sie auch ganz praktisch in seiner Souveränität aus. Er waltet und schaltet in dieser Welt, wie er will. Und auch der Satan ist lediglich ein Handlanger Gottes, wie Martin Luther ihn bezeichnet hat. Ob man das will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob man das anerkennt oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Gott hat nur ein müdes Lächeln über für alle in dieser Welt, die sich gegen ihn empören. Sie mögen ihn ausschalten aus ihrem Denken, sie mögen ihn ausschalten aus ihrem Handeln. Denken an diesen berühmten Physiker Hawkins, der meint, wir haben als Menschheit nur noch eine Zukunft da oben irgendwo im Weltraum auf irgendeinem anderen Stern, ja. Wenn er in die Bibel hineinschauen würde, dann wüsste er, es läuft anders. Es läuft nach Gottes Plan und nicht nach menschlichen Vorstellungen, Wünschen oder dergleichen. Ahnungen oder auch Befürchtungen. Es läuft nach Gottes Plan. Und wie Gott über das Ganze denkt, dass die ganze Völkerwelt sich auflehnt gegen ihn und auch der Mensch persönlich, der den Herrn Jesus Christus nicht anerkennt als seinen Herrn, sich auflehnt gegen Gott und gegen seine Macht und Herrlichkeit und gegen seinen Sohn, das lesen wir im Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Seinen Gesalbten, den Messias, Christus, der Gesalbte. All das Toben der Völker, auch der einzelnen Menschen, der Machthaber in dieser Welt und ihrer Untertanen, richtet sich gegen den lebendigen Gott und gegen den Herrn Jesus Christus. Lasset uns zerreißen, ihre Bande. Wir wollen autonom sein. Wir wollen unseren Weg selbst wählen. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen doch nicht nach dem Willen Gottes fragen. Lasset uns zerreißen, ihre Bande. Wir wollen frei sein. Ja? Dabei ist der Mensch nie frei. Er ist geknechtet durch die Sünde. Ein Sklave der Sünde. Ein Sklave seines eigenen Ich-Lebens. Ja? Lasset uns zerreißen, ihre Bande, und von uns werfen ihre Stricke. Und jetzt kommt's. Wie denkt Gott darüber? Wie verhält Gott sich in dieser Situation? Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Die einzige Stelle in der Bibel, wo davon die Rede ist, dass Gott lacht. Er lacht und spottet über das Treiben der Menschheit. Menschen, die sich gegen ihn auflehnen in ihrer rebellischen Art, werden von Gott verlacht und verspottet. Für all diese göttlichen Wahrheiten, wir kommen so langsam zum Schluss, für all diese göttlichen Wahrheiten, für die Herrlichkeit Jesu am Kreuz, für sein verborgenes Regiment jetzt schon in dieser Zeit und Welt und für seine Königsherrschaft am Ende dieses Zeitalters müssen uns die Augen des Herzens geöffnet werden. Das können wir nicht mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen. Da brauchen wir noch einen anderen Sinn, den Sinn des Glaubens, durch den Geist Gottes gewirkt, um das zu erkennen und um das zu sehen und sich daran zu erfreuen. Wenn ein Blinder die Menschen und Gegenstände nicht sehen kann, dann bedeutet das ja nicht, dass sie nicht wirklich da sind. Wenn ich meine Augen jetzt schließen würde, dann könnte ich euch nicht sehen, aber das würde ja nicht heißen, dass ihr nicht da wäret. Ein Blinder kann das nicht wahrnehmen, was in Wirklichkeit vorhanden ist. Kann er nicht. Zumindest nicht mit seinen Augen. Und so sind wir von Natur aus geistlich blind für diese göttliche Wirklichkeit. Gott muss uns die Augen dafür öffnen. Die Herzen müssen dafür geöffnet werden. Während eines Urlaubes, den wir gemacht haben in Ostfriesland, da suchten wir in der Umgebung unserer Ferienwohnung für eine bestimmte Art von Tieren Fossilien. Wir fanden keine Sträucher, bis wir plötzlich in unserem Garten einen solchen Strauch entdeckten. Im Garten. Der Strauch hatte die ganze Zeit über dort gestanden. Jeden Tag hatten wir ihn vor Augen, aber irgendwie waren unsere Augen gehalten. Es war uns nicht bewusst, dass in diesem Garten genau das war, was wir suchten. Wir waren blind dafür. Irgendwie waren unsere Augen gehalten. Im entscheidenden Moment hat sie uns Gott geöffnet und wir konnten auch die Tiere dann damit versorgen. Und so müssen uns also die Augen unseres Herzens geöffnet werden, dass wir den Herrn Jesus in seiner Schönheit, als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, auch als den erhöhten und wiederkommenden Herrn erkennen können und sehen können. Und das geschieht, und das erfahren wir hier in diesem Wort, in dieser Weissagung, das geschieht in einer Weise oder auf eine Weise, die von allergrößter Bedeutung ist. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, ihr Lieben. Jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Kondition. Dürfen wir mal tief durchatmen, bevor ich dann irgendwann zur Landung ansetze. Ja? Aber jetzt kommt es nochmal ganz, ganz wichtig auch für uns, nachdem wir diese objektiven Heilstatsachen, diese objektiven Wahrheiten versucht haben, deutlich zu machen, klar zu machen, brauchen wir auch die Anwendung für uns. Wie kommen wir denn dazu, dass uns die Augen geöffnet werden können? Wie macht Gott das? Und da heißt es hier, es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, und jetzt kommt es, und dem die Augen geöffnet werden, wann? Wenn er niederkniet. Wenn er niederkniet. Was bedeutet das? Wenn er sich demütigt vor Gott. Das bedeutet das. Und da geht es nicht nur um eine äußere Haltung. Bei Biliam, bei dieser zwiespältigen Gestalt, war es sicherlich nur eine äußere Haltung. Ja? Gott kann ja auch einen Menschen gebrauchen, einfach um des Amtes willen, das er innehat. Obwohl sein Herz, seine Gesinnung vor Gott nicht recht ist. Einfach um des Amtes willen. Das tut Gott auch hin und wieder. Aber es geht ja um mehr. Es geht nicht nur darum, dass wir eine äußere Haltung einnehmen, beispielsweise zu Hause, dass wir auf die Knie gehen und beten zu Gott und flehen zu ihm, sondern dass die Knie unseres Herzens gebeugt werden vor Gott. Und das lesen wir beispielsweise in den Apokryphen. Am Ende der Apokryphen finden wir das Gebet des Manasse. Und Manasse war ein total gottloser König. Mit viel Blutschuld auf seinem Gewissen. Und als er dann in der Gefangenschaft war in Babel, da tat er Buße. Das heißt, er erkannte seine Schuld vor Gott und gab Gott Recht und sagte, dass ich jetzt hier bin, im Gefängnis, das habe ich verdient, nichts anderes. Ich habe schwer gegen dich gesündigt. Vergib mir bitte meine Schuld. Sei mir Sünder gnädig. Und Gott erhörte sein Gebet. Und da heißt es, dass Manasse die Knie seines Herzens beugte vor Gott. Und das ist wichtig, dass das geschieht. Dass das geschieht bei dir und bei mir. Das ist die Stellung, in der uns Gott die Augen öffnet für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, für die Herrlichkeit Jesu. Und auch viele andere Dinge uns klar machen kann. In dieser Stellung verblasst jeglicher Glanz weltlicher Herrlichkeit, wovon wir uns manchmal so blenden und so faszinieren lassen. Ja? Von dem Glanz in dieser Welt, von dem Prunk und von der Schönheit dieser Welt. Man sieht ja nur noch schöne Menschen in der Werbung. Ja? Davon lässt man sich leicht blenden und faszinieren und bestimmen dann auch. Ja? Und so möchte man dann auch sein, ist klar. Oder man möchte bestimmte Artikel haben, die einen dahin bringen, dass man genauso ist. Ja? Aber da, wo wir vor Gott uns demütigen und beugen, als Sünder uns bekennen vor Gott, da vergeht der Glanz dieser Welt. Da haben wir plötzlich keinen Blick mehr dafür. Da sehen wir die Dinge nüchtern und klar. Wohin führt denn dieses Ganze? Ins Verderben hinein. Das sehen wir dann. Dann sehen wir die Herrlichkeit Jesu und seines Evangeliums, der Vergebung unserer Sünden. Es ist ja auffallend, dass Biliam in diesem Augenblick, als er diese Weissagung ausspricht, keinen Blick mehr hat für den königlichen Glanz eines Balaks, des Königs der Moabiter, sondern nur noch einen Blick für die Herrlichkeit dessen, den er hier weissagt. Ein Stern, ein Zepter, der König Israels gerät in seinem Blick und der König der ganzen Welt. Und so lasst uns in dieser Zeit vermehrt unsere Knie beugen, ihr Lieben, vor unserem König Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, wenn ein Mensch überhaupt von Neuem geboren wird, dann demütigt er sich vor Gott und sagt, Herr, ich habe nichts anderes verdient wegen meiner Sünde und Schuld und meiner sündigen, gottlosen Art als deinen Zorn, als dein Gericht. Ich habe nichts anderes verdient. Aber um Jesu willen, um dessen willen, der am Kreuz meine Schuld und Sünde getragen hat, vergib mir bitte. Da wird ein Mensch von Neuem geboren. Da bekommt er wieder Gemeinschaft mit Gott durch die Vergebung seiner Schuld und Sünde und Gewissheit des ewigen Lebens. Und dann geschieht es vermehrt, dass wir den Herrn Jesus besser kennenlernen. Dass wir mehr schauen von der Herrlichkeit Gottes. Dass wir ihn erleben im alltäglichen Leben. Ich hoffe, dass dein alltägliches Leben von der Gegenwart Gottes geprägt ist. Dass du erlebst und erfährst, wie wunderbar Gott führt und leitet. Beim Einkaufen beispielsweise. Zu Hause im Haushalt. Im Berufsleben. Du darfst mit ihm rechnen. Er ist gegenwärtig. Er wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Wenn du dich gedemütigt hast vor Gott und wenn du dich immer wieder demütigst vor Gott, offenbart er immer mehr und immer tiefer seine Herrlichkeit. Lass uns das tun in dieser Adventszeit. Das ist der Schlüssel. Ihr Lieben, das ist auch der Schlüssel, der ist mir heute Morgen noch so bewusst geworden, in meiner stillen Zeit. Das ist auch der Schlüssel zum Verständnis dafür, dass Gott bestimmte Dinge in meinem Leben zugelassen hat und so geführt hat. Ich demütige mich vor Gott. Und gebe Gott Recht, das ist Buße tun, Gott Recht geben in seinem Urteil, in seinen Führungen. Und dann plötzlich erkenne ich ja, das musste ja so sein. Das ist ja auf diesem oder jenem Grunde so gelaufen. Gott hat das so gelenkt und so geleitet. Und dieses wunderbare Wort aus dem Römerbrief. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ohne Ausnahme, alle Dinge zum göttlich Besten dienen, damit du und ich, damit wir ans Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen, hat Gott diese Dinge so und so geordnet in dein Leben hinein. Das sind doch herrliche Wahrheiten. Dafür werden uns die Augen geöffnet, wenn wir uns demütigen vor Gott. Und dann lasst uns froh sein über unseren König, dessen Blut uns ständig von aller Sünde reinigt, der uns regiert jetzt schon, und uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führt und diese Welt einmal richten wird. Letzte Strophe des Liedes, wir werden es gleich singen. Er kommt zum Weltgerichte, so haben wir schon gehört. Zum Fluch dem, der ihn flucht. Aber es geht noch weiter. Mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Und ich möchte so sagen, lieber Paul Gerhard, wunderbar, wie du das gedichtet hast. Während des 30-jährigen Krieges, ja. Während des 30-jährigen Krieges, als den Leuten nicht gut ging, sondern schlecht, da wusste er um die Herrlichkeit Jesu, um sein Regiment und dass er alles letztlich herrlich hinausführen wird. Ja? Mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Amen.